Wer oder was hättest du gern sein mögen?
Ich wäre gerne Tanzlehrerin geworden.
Deine historische Lieblingsgestalt?
Ist Elisabeth Selbert, eine Mutter des Grundgesetzes, die die Gleichberechtigung ins Grundgesetz gebracht hat.
Dein Lieblingsartikel in der DSGVO?
Artikel 5.
Datenfreiheit. Der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Wir zeichnen heute wieder eine Extra-Folge unseres DSK-Podcasts auf. Heute spricht der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Professor Dr. Tobias Keber, mit der Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit aus Sachsen-Anhalt, Maria Christina Rost. Es ist heute der 16. Juni 2026 und ich wünsche viel Freude beim Zuhören.
Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Hörende, zu unserer heutigen Folge. Wir haben wieder eine Sonderfolge und wieder einen ganz spannenden Menschen, denn die DSK besteht zunächst mal aus Menschen. Und heute ist es, ich mache mir das viel einfacher, lieber Chuck, ich sage einfach Tine Rost, so kenne ich das auch. Tine, du bist gerade in Stuttgart zur 111. Datenschutzkonferenz angereist und normalerweise frage ich an dieser Stelle immer, was siehst du, wenn du aus dem Fenster guckst? Das muss ich jetzt alles ein bisschen anpassen, denn du bist ja hier bei uns und unsere Fenster sind abgedunkelt im Podcastraum. Aber wo startet denn deine Reise heute? Hat's gut geklappt?
Meine Reise hat heute Morgen in Magdeburg gestartet und es hat wunderbar geklappt. Ich bin am 100-Wasserhaus abgeholt worden und wir sind ohne größere Staus durchgekommen. Das auch deswegen, weil wir durch Thüringen zum Beispiel über die Dörfer gefahren sind. Das war wunderschön. Also die Zeit war einfach prima heute. Und als ich heute Morgen gestartet bin, beziehungsweise wenn ich in meinem Büro sitze, vielleicht möchtest du das, wäre das jetzt so für dich diese Information, da schaue ich auf ein Hotel und kann mir morgens die Hotelgäste angucken.
Jetzt haben wir momentan, 14.38 Uhr. Wo bist du normalerweise um diese Zeit im Rahmen deines normalen Arbeitstages?
Also wenn ich nicht unterwegs bin, dann bin ich in meinem Büro und habe dann die Post abgearbeitet. Die ist bei uns noch so, dass ich sie analog freigebe, sozusagen zuordne und bin mit Vorgängen aus dem Haus beschäftigt.
Post? Also wirklich noch?
Wir haben noch zwei klassische Postläufe. Morgens einen, mittags einen. Und die wird dann ausgezeichnet und die Referatsleiter schauen sich die Post dann nochmal an und entscheiden, wer es innerhalb des Referats bekommt.
Vielen Dank. Dann machen wir mal weiter mit deinem Arbeitsplatz und zwar der Standard-Arbeitsplatz, wie man so schön sagt. Dann denkt man schon gleich das Digitale mit, aber bei euch ist der souverän?
Ja, also was heißt souverän? Wir haben sicherlich die üblichen Produkte, die man im Lande verwendet. Wir haben über das Thema digitale Souveränität natürlich schon nachgedacht. Wir haben Teile von unserem Arbeitsplatz mit souveräner Software, wenn ich das richtig überblicke. Ja, das ist so dieser Bereich, wo wir ins Internet Zugang haben. Wir haben das getrennt. Also wir können nicht direkt mit unseren Produkten ins Internet gehen, sondern gehen nochmal über so eine Schleuse ins Internet. Und darüber haben wir dann nochmal eine andere Lösung.
Du bist jetzt seit 2 Jahren die Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit von Sachsen-Anhalt. Wie bist du eigentlich zum Datenschutz gekommen?
Das war ein ganz, ganz großer Zufall. Ich habe zu der Zeit im Hessischen Landtag in der Verwaltung gearbeitet und an den Hessischen Landtag angeschlossen ist der Hessische Datenschutzbeauftragte. Und es war die Zeit der Wiesbadener Erklärung, wo der nicht öffentliche Bereich aus dem nachgeordneten Bereich des Innenministeriums dem Datenschutzbeauftragten zugeschlagen wurde. Ich kannte die Kollegen und hörte, dass Stellen ausgeschrieben werden, weil der nicht öffentliche Bereich war in Darmstadt und nicht alle Kollegen aus Darmstadt wollten mit nach Wiesbaden kommen. Und da ich noch eine befristete Stelle hatte, habe ich mich beworben, weil mir das Thema gut Spaß gemacht hat, soweit ich es begleitet hatte. Und so bin ich dann damals zu Professor Ronellen Fitsch, dem damaligen Datenschutzbeauftragten, zum Hessischen Beauftragten gekommen.
Und seitdem ja dem Datenschutz treu geblieben im Grunde, ne?
Das hatte man mir schon gesagt, als ich da angefangen habe, dass ich vom Datenschutz wahrscheinlich nicht wieder loskommen würde.
Und so ist es schicksalhaft, ja. Was beschäftigt denn eure Behörde momentan so im Schwerpunkt? Also was sind so die ganz großen Brocken auf deinem Schreibtisch?
Naja, die ganz großen Brocken sind so verschiedene Themen. Ich habe natürlich am Anfang meiner Startzeit gesagt, ich möchte gerne Datenschutz in Schule bekommen. Das heißt, wir sind dran, dass wir mit dem Lehrerausbildungsinstitut Projekte starten, und es auch schon geschafft haben, dort eine Fortbildung zu platzieren, die auch aufgenommen wurde, sodass andere sich die anschauen können innerhalb der Fortbildung. Wir werden jetzt mit den Schulleitern zusammen einen Termin machen demnächst. Wir sind mit dem Schulminister im guten, Bildungsminister im guten Austausch zu dem Themenbereich. Wir haben außerdem das Thema Datenschutz und Vereine uns genommen und gesagt, das ist uns wichtig, weil einfach dort nach der Zeit, als die DSGVO kam, lange Zeit nichts mehr gemacht wurde. Und die Frage ist, was sind denn noch die aktuellen Themen, die die Vereine beschäftigen, zumal das Ehrenamt jetzt dadurch ja keine Belastung erfahren soll, sondern dass man eher guckt, welche Lösungen kann man finden. Wir haben das Thema digitale Souveränität in Sachsen-Anhalt aufgenommen. Ich hatte mit dem Staatssekretär Digitalisierung gesprochen, dem Herrn Schlömer. Wir kamen beide auf den Gedanken, dass wir dazu gerne was machen würden und haben dann Anfang des Jahres einen Roundtable begründet, der mit einem Workshop gestartet ist, der öffentlich war, und haben dann jetzt drei weitere Termine, wo wir das Thema digitale Souveränität für Sachsen-Anhalt uns angeschaut haben, Ideen gesammelt haben, Leuchttürme beschaut haben und das Thema noch dazu bekommen. Wir haben außerdem auch gesagt, wir möchten, das war das Problem, dass ja die Behörde nicht so gut vernetzt war, als ich sie übernommen habe, weil sie ja 4 Jahre Leitungsvakanz hatte. Wir haben also auch den Kontakt zu den IHKs und Handwerkskammern wieder aufgenommen und da auch den Austausch verstärkt, weil wir auch gerade dort gemerkt haben, dass Themen wie Datenschutz unter Umständen auch einfach als anstrengend empfunden worden. Die neuen Themen Datenschutz und KI kamen mit dazu. Und in dem Kontext haben wir da also auch den Austausch hochgefahren. Das ist auch sehr erfolgreich gelaufen. Genau, das sind so die Schwerpunktthemen. Und dann natürlich alles, was jetzt auch mit dem Thema aktuell sowas mit aktuellen Themen zu tun hat, das kommt auch auf den Tisch. Also es ist vielseitig. Du kannst gar nicht einmal sagen, gibt ein großes Thema, sondern es kommt immer wieder was Aktuelles rein. Mir war es noch wichtig, die Öffentlichkeitsarbeit aufzubauen, weil ich fand, das war bei uns etwas, also das gab es im Grunde nicht und da haben wir einiges tatsächlich bewegt. Und da finde ich es zum Beispiel auch wichtig, dass wir auf so Plattformen wie den digitalen Staat und sowas rausgehen, weil da der Datenschutz bisher selten mit Präsenz gezeigt hat. Und ich finde es unglaublich wichtig, Datenschutz und Digitalisierung zusammenzudenken. Und das kann man unglaublich gut auch auf diesen Veranstaltungen machen, weil man mit den Leuten in den Austausch kommt, die ja dann auch auf der Suche sind nach Lösungen. Und da haben wir jetzt sehr gute Erfahrungen Anfang des Jahres auch gemacht.
Also Öffentlichkeitsarbeit und den Datenschutz erklären, das würdest du wahrscheinlich auch schon so als einen wichtigen Erfolg, sage ich mal, in den 2 Jahren wahrscheinlich, wenn du sagst, das gab es vorher gar nicht. Ne?
Also es gab es in kleinem Maße. Ne? Es gab natürlich, gab es irgendwo sicherlich jemanden, der mal rausgegangen ist für einen Vortrag oder so. Aber ich halte es halt für wichtig, dass man proaktiv dem Datenschutz ein positives Image gibt. Also er ist doch immer gern mal, also ich höre ganz oft auch bei mir im Land, er ist Verhinderer. Und ein Erfolg, den kann ich jetzt nach 2 Jahren sagen, ist, man sagt jetzt, man kann zur Landesbeauftragten gehen, mit ihr in Austausch gehen, man bindet sie von Anfang an ein. Also das haben wir auch erreicht, was natürlich den Erfolg der Projekte auch stärkt, weil wenn du Datenschutz zu spät reinbringst, ist er oftmals vielleicht auch der Verhinderer zu Unrecht. Man hätte ihn ja früher mitdenken müssen. Bei Digitalisierung musst du halt alle Konditionen, die du mit in so ein Programm einbinden musst, von Anfang an mit berücksichtigen, schon bei der Ausschreibung im Grunde genommen. Und da hat sich ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, dass man jetzt auch sagt, das gibt Lösungen. Also ich sage auch Nein, wenn es nicht geht, aber dann gucken wir nach einer Lösung, wie es anders geht. Und das ist halt, das hat dazu geführt, dass wir da einen sehr, sehr guten Austausch haben mit dem Land, mit der Landesregierung. Aber auch die Politiker, die haben immer mal wieder Bürgermeister, die sie vermitteln, die auch Fragen zum Datenschutz haben. Und dadurch können wir halt frühzeitig mit beraten, unterstützen, eine Lösung zu finden.
Also frühes Einbinden. Ja.
Und dann bessert das auch einfach das Image des Datenschutzes.
Gibt es denn etwas, wo du sagst, du kamst ja im Grunde aus Wiesbaden, dort schon ja Datenschutz gestellt, aber in eine völlig neue Umgebung, würdest du sagen, oder was ist denn so das lokal ganz Besondere an deiner neuen Wirkungsstätte?
Ich finde, das Besondere ist, dass, das hat man mir von Anfang an auch gesagt, ich hatte ja für mich die Besonderheit, dass ich niemanden kannte in Sachsen-Anhalt. Ich bin sehr schnell in das Land reingekommen. Also ich habe sehr schnell Menschen kennengelernt, der Austausch hat sehr gut funktioniert. Wir haben sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen. In Hessen war es eher so, dass wir auch große Unternehmen hatten. Aber hier so in Sachsen-Anhalt haben wir eine Struktur, die auch davon lebt, dass man sich austauscht. Also dass man da auch die Beratung vor Ort hat. Dieses Regionale, den regionalen Kontakt, der ist da ganz wichtig. Das fand ich sehr angenehm. Sachsen-Anhalt ist nicht so groß. Aber ich finde, gerade da ist es dann auch wichtig, dass man mit den Leuten in den Austausch kommt, auch vor Ort ist und den Datenschutz auch direkt erklärt und nicht irgendwie Schranken aufbaut. Ne?
Wie viele Mitarbeitende habt ihr?
Wir sind nominell haben wir 37 Mitarbeitende. Wir sind gerade in der Phase, wo wir Ruheständler haben, wo wir jetzt Stellen nachbesetzen, wo wir auch ein bisschen Wechsel haben. und sind da jetzt nicht die 37, ich habe die 37 Stellen nicht direkt besetzt, aber sind jetzt auch in Ausschreibungsverfahren, so dass wir so einen kleinen Umbruch haben nach 2 Jahren. Das finde ich aber ganz gut. Dann kann man auch mal gucken, wie man das gestaltet.
Ja, du hast es im Prinzip schon angesprochen. Die Zusammenarbeit mit der Politik vor Ort klappt jetzt zunehmend eigentlich sehr gut, ne? Wenn ich das so.
Also die Zusammenarbeit klingt jetzt so ein bisschen komisch. Ich finde, der Austausch ist unheimlich gut. Also man merkt es auch an den Beispielen. Ich hatte jetzt oft die Gelegenheit, in Ausschüsse zu gehen. Warum? Es war in der Zeit, wo keiner da war, der Tätigkeitsbericht nicht geschrieben worden. Jetzt musste ich dann den Tätigkeitsbericht vorstellen. Das heißt, ich bin in fast jeden Ausschuss eingeladen worden, den vorzustellen. Dadurch kam natürlich auch nochmal ein Austausch zustande mit den Politikern. Ich versuche dann immer, das mit aktuellen Themen zu verbinden. Und diese Informationen, das bereitet, ist für die auch, die merken dann, wir verstehen das, wir können damit umgehen und fragen dann auch nach. Also ich habe auch Einladungen in den Petitionsausschuss bekommen und auch Anhörungen, da finden wir halt auch statt. Und da haben wir wirklich einen guten Austausch. Das ist in der Tat so. Also wenn man das Zusammenarbeit nennen möchte, nennen wir es Zusammenarbeit. Ich würde sagen, es ist ein schöner, fairer, fachlicher Austausch, der uns alle auch weiterbringt.
Du hast gerade angesprochen, das ist vielleicht für die Hörenden schon noch interessant, oder ich stelle mir das auch sehr herausfordernd vor. Du hast im Grunde Tätigkeitsberichte nachgereicht, ne? Also weil es war ja keiner da.
Also es fehlt auch noch die Informationsfreiheit.
War vakant, ne? Und jetzt arbeitet ihr das sozusagen nach?
Wir müssen jetzt gerade im Obligo für 24, 25, die werden wir jetzt zusammenfassen. Die kommen zusammen, die kommen als Sammelband dann raus.
Aber das ist schon herausfordernd, oder? Das jetzt nochmal sozusagen alles zusammenzustellen auch.
Also es waren schon Spruchstücke vorhanden, muss man dazu sagen. Es war alles schon vorbereitet, es wurde nur nicht umgesetzt. Und was aber eine Herausforderung ist, man weiß ja selber, was ein Tätigkeitsbericht für eine Behörde bedeutet. Da müssen wir beide nicht drüber reden, da haben wir langjährige Erfahrung. Und es war für meine Leute, und da bin ich mega, mega stolz drauf, dass wir es geschafft haben, dann doch relativ zügig das danach zu arbeiten. Also dass wir da auch wirklich alle gemeinsam zusammengepackt haben und das in sehr kurzer Zeit gemacht haben und so, dass wir das hin. Aber du merkst, es ist halt nicht ohne. Und dann haben wir noch nicht über die Informationsfreiheit gesprochen. Ich bin ja auch Beauftragte für die Informationsfreiheit. Da ist es sogar noch etwas schwieriger. Das erhält eine Drucksachennummer und bekommt eine Stellungnahme von der Landesregierung. Das müssen wir auch noch nachholen.
Müsst ihr bei der Informationsfreiheit auch jedes Jahr oder alle 2? Also wir haben alle 2 Jahre nur bei der Infofreiheit.
Also ich meine, wir müssen jedes Jahr, denn ich habe den ersten Bericht jetzt schon fertig gemacht. Der wartet noch auf seine Fertigstellung. Und das ist natürlich, das ist schon eine Herausforderung. Zumal, also das kann man sich so erstmal gar nicht vorstellen, aber die Sachen sind ja teilweise auch überholt, veraltet. Und dann ist die Frage, wie formuliert man das? Das sind dann so kleine Gedanken, die einen aber dann in der Arbeit aufhalten, es runterzuschreiben. Das ist dann so. Aber wir sind dran und ich bin ganz, ganz stolz auf mein Team, mit dem ich da zusammenarbeiten darf, dass wir das so, so gut hinkriegen.
Ein Kraftakt bestimmt, ja. Gibt es denn Bereiche, also es geht mir jetzt so ein bisschen um das, du hast auch schon kurz angerissen, das Lokale vor Ort, also Beratung vor Ort. Wo sind denn da so Beispiele, wo du sagen würdest, Datenschutzaufsicht wirkt und muss wirken vor Ort? Hast du da konkrete, also Bildungsbereich hast du schon gesagt, gibt es weitere Beispiele?
Ja gut, ich sagte ja Vereine, da ist es halt, ja. Da haben wir es auch so eine schöne Tour gehabt durch die Gemeinden jetzt, beziehungsweise wir haben so, konnten zu Veranstaltungen mit drauf von der CDU-Fraktion, das nennt sich Blickwinkelveranstaltung. Da konnten wir sozusagen als Experten für den Datenschutz im Verein mit dazugehen und haben dort einen Austausch bekommen, aus dem ich jetzt im Nachhinein auch sagen kann, es gibt Fragen, die immer noch virulent sind oder ganz wichtig sind und Vereine, finde ich, auch unnötig beschäftigen, wo man gucken muss, kann man da Hilfen an die Hand geben. Wir haben da zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass vielleicht unsere die Hilfen nicht bekannt waren, aber auch die Hilfen von der Stiftung Datenschutz, die ja auch sehr vereinsnah sind und sehr gut aufgebaut sind, nicht bekannt sind. Auch die Workshops sozusagen, die dort angeboten werden, die kostenfreien Webinare. Und dann haben wir das auch genutzt, da diesen Austausch zu machen und auch zu fokussieren, auch ein bisschen die Angst zu nehmen. Was ich festgestellt habe, war das irgendwie aus der Zeit der Datenschutzgrundverordnung, wo natürlich viele auch getourt sind und Angst vor Bußgeldern gemacht haben, auch viel Angst geschürt haben und dass es dann so zu kompliziert erschien, der Datenschutz. Und ich denke, wenn man das auch noch mal anders erklärt, wir finden jetzt so mit ein bisschen Abstand zum Geltungsbeginn der Datenschutzgrundverordnung, kann man die Datenschutzgrundverordnung auch noch mal anders erklären und das macht das leichter zu verstehen, wie man damit umgehen kann. Deswegen, ich habe aber auch so schöne Situationen gehabt, da waren wir auf einer Veranstaltung, dann kam eine Dame auf mich zu, also das Schreiben an sie, wo sie Friedhofshausverbot hat, hinge im Aushängekasten beim Friedhof aus. Und ich war auch erstmal irritiert, was denn da los ist. Und dann sagte sie, nee, das Schreiben an sie hinge da aus, damit jeder wisse, dass sie Friedhofsverbot hat und mit allen Daten. Und ich konnte es ja gar nicht glauben. Daraufhin habe ich dann Mitarbeiter aus der Behörde losgeschickt, das zu prüfen. Und vor Ort fanden wir dann tatsächlich dieses Schreiben vor. Und da haben wir natürlich dann die Gemeinde aufgefordert, das doch zu entfernen oder sich zu erklären. Und es kam gar nichts zurück. Und dann hatte ich ein bisschen später in der Nähe einen Termin. Und dann haben wir nochmal eine Ortsbesichtigung gemacht. Dann war das Schreiben weg. Also man ist vor der Aufsicht weggeduckt und hat den Kontakt zu uns gemieden. Das ist natürlich nicht so praktikabel. Es gibt aber auch Momente, wo man auf einer Veranstaltung ist, einen Vortrag zum Datenschutz hält. Und dann, das war ein Beerdigungsunternehmer, der mir sagte, seine Kunden seien doch tot. Da habe er doch mit Datenschutz keine Berührungspunkte. Woraufhin ich ihn zurückfragte, ob er Mitarbeiter habe. Da sagte er ja. Sagte ich, dann sind Sie schon mal im Beschäftigten-Datenschutz drin. Und dann fragte ich noch, ob denn Angehörige die Toten denn an ihn sozusagen geben würden mit der Bitte, die Beerdigung abzuwickeln. Auch das bejahte er, sagte ich, da haben Sie dann den nächsten Punkt mit dem Datenschutz. Auch das kann noch passieren. Ne? Aber da ist ja dann auch die Frage, wie gehe ich mit so Momenten um, wie gehe ich mit so Menschen um? Und da ist die Aufklärung erstmal im ersten Schritt und das Wachwerden und Gewahrwerden, dass da Datenschutz ist, wichtiger als ein Verfahren einzuladen im ersten Schritt.
Ja, ich glaube auch erklären, also gerade bei Vereinen, ich stelle das auch immer richtig, weil auch ich so den Eindruck habe, dass die Angst vor Bußgeldern in diesem Bereich, im Bereich des Ehrenamts sehr hoch ist. Und ich sage dann immer, die Summe der Bußgelder gegen ehrenamtlich betriebene Vereine in Baden-Württemberg ist null.
Das kann ich für Sachsen-Anhalt nicht ganz, aber im Grunde ja. Und ich sag mal, man darf ja auch nicht vergessen, dass wir verschiedene Phasen des Verwaltungsverfahrens haben. Und ich glaube auch, also das ist auch, was ich von Kollegen aus anderen Bundesländern gehört habe, das ist auch nicht Sinn der Sache. Aber die Angst ist da, das ist tatsächlich so. Und ich sag mal, so ein Ehrenamtlicher hat im Verein ohnehin schon eine Menge Pflichten, die ihm gesetzlich aufgebürdet werden. Und da ist es hilfreicher. Ich glaube, was die im Moment auch stark beschäftigt, sind so Fragen, wie kriegen wir den Datenschutz in den Verein rein? Auch dieses Momentum zu erkennen, wenn der Ottfried seinen privaten Rechner fürs Vereinsmanagement nimmt, vergessen hat, eine Antivirensoftware draufzuladen, Passwort draufzusetzen und dann die ganze Familie den Rechner noch nutzt, dass das nicht so glücklich ist. Solche Themen sind, glaube ich, wichtig, dass man da guckt oder auch Fotografieren im Verein war ein ganz großes Thema bei allen Veranstaltungen, die wir hatten. Die Frage, wie können wir das umsetzen? Welche Lösungen gibt es? Welche Strategien kann man finden? Welche Checklisten brauchen wir für Veranstaltungen? Dieses Aushang eines, Achtung, wir fotografieren auf der Veranstaltung, das Implementieren direkt in die Einladung, das fotografiert wird, solche Lösungen, da brauchen die Hilfe. Das heißt, es bringt nichts, Probleme aufzumachen, sondern wichtig ist es dann auch, Lösungen vielleicht anzubieten im Praxisalltag. Das wäre hilfreich.
Ja, vielen Dank. Kommen wir mal zum nächsten thematischen Block. Deine Perspektive oder dein Blick auf die DSK. Also wie siehst du das? Wie siehst du das Gremium? Wie siehst du die Menschen? Wie siehst du die Arbeitsweise der DSK?
Ich habe ja das Glück, dass ich seit 2012 die Entwicklung der DSK mitbeobachten kann. Da habe ich natürlich auch mit diese Phase, wir haben den nicht öffentlichen Bereich dazu bekommen. Ich habe die Phase, Datenschutzgrundverordnung kommt. Das Thema unabhängige Datenschutzaufsichtsbehörde. Früher war es ja so, dass im Grunde in jedem Bundesland ein unabhängiger Datenschutzbeauftragter war. Und was ich festgestellt habe, ist, dass wir jetzt über die Zeit zu einem Team geworden sind, was zusammenarbeitet. Also die DSK hat sich immer stärker im Grunde herausgebildet in ihren Abläufen, das, wie wir miteinander arbeiten, wie wir Entscheidungen treffen. Der Austausch ist deutlich besser geworden über die Jahre. Das ist mir aufgefallen, wenn ich das zu früher vergleiche, da hat man die DSK, also die Konferenzen zweimal im Jahr gehabt. Es gab eine Frühjahrs- und eine Herbstkonferenz und die Arbeitskreise haben ein- bis zweimal im Jahr getagt. Und wenn ich mir heute unseren Austausch anschaue, ist der deutlich besser geworden. Wir reden heute darüber, dass wir wöchentlich uns austauschen, auch wenn wir uns nur digital sehen. Aber wir haben unseren Joe Fix am Montag. Wir besprechen aktuelle Themen. Wir kommen eher dazu hier. Wir haben das Thema. Habt ihr das auch? Wie können wir das zusammen lösen? Gerade wenn es um Datenpannen geht, die länderübergreifend sind, tauschen wir uns aus. Wir haben auch in der Öffentlichkeitsarbeit einen Schritt nach vorne gemacht, die institutionalisiert mit einem Arbeitskreis. Wir haben zu den Standardkonferenzen Frühjahr, Herbst, haben wir die Zwischenkonferenzen, die wir stattfinden lassen, wo wir Themen auch schneller, aktueller behandeln können, als es bisher der Fall war. Wir haben auch, finde ich, in der Tagesordnung die DSK noch mal anders strukturiert. Wir haben jetzt diesen europäischen Bezug natürlich mit drin. Und wenn wir gemeinsam auf Terminen sind, wir treffen uns ja auch auf verschiedenen Veranstaltungen, dann ist für mich immer auch so ein Gefühl, wir sind eine Gemeinschaft. Wir arbeiten zusammen da. Und das finde ich unheimlich wichtig. Und da hat sich, finde ich, eine ganze Menge getan tatsächlich. Also das hat sich sehr stark verändert, das Bild. Und mir macht das Freude, wenn ich heute hier bin für die 111. DSK, dann freue ich mich auf den Austausch und bin gespannt, was wir zusammen erarbeiten können tatsächlich.
Das wird spannend, ja. Das werden wir vielleicht auch danach hier noch ein bisschen besprechen. Ja, oder vielleicht auch gleich ein Teil. Das ist ja auch ein Elefant im Raum. Reformdebatte, Aufsichtsstrukturen anders. Wie blickst du auf diese Debatte?
Also die Debatte ist ja schon länger im Raum. Ich weiß, es gab immer wieder mal Einzelbestrebungen, wo man hörte, die Datenschutzaufsichtsbehörden, die muss man zentralisieren, weil sie unterschiedlicher Rechtsauffassung sind in den unterschiedlichen Ländern. Das kann ja nicht sein. Fakt ist natürlich auch, die DSGVO ist gekommen, dass wir harmonisiert das Recht auslegen. Das heißt, im Grunde müssen wir alle zu einer gemeinsamen Auslegung kommen. Diese Einzelfälle sind halt die im Gedächtnis geblieben sind. Die haben sich festgesetzt, aber das ist heute nicht mehr so. Tatsächlich aus meiner Warte, ich habe natürlich dann schon einen Fokus auch drauf gehabt und geguckt, haben wir so Fälle, wo sowas nochmal diese Diskrepanzen auftauchen? Das ist eher nicht der Fall. Wenn man jetzt heute darüber nachdenkt, den nicht öffentlichen Bereich zu zentralisieren, sage ich, aus einem Bundesland kommend, wo ich vor allen Dingen kleine und mittelständische Unternehmen habe, dass das bei mir die Arbeit kaputt machen würde, nämlich die Unternehmen auch zu unterstützen oder die Vereine. Es ist ja nicht der nicht öffentliche Bereich, es sind ja nicht nur die Unternehmen. Ja. Ich habe die Rechtsanwaltskanzleien, ich habe die Arztpraxen, ich habe die Vereine, ich habe die ganzen privaten Bereiche, wo ich sage, dieser Bereich kann ja gar nicht durch eine große Behörde abgedeckt werden. Private Videoüberwachung hat ja auch einen hohen Anteil. Kleingartenvereine, die mit Videoüberwachung zu tun haben, Fragen, die sich vor Ort stellen, Austauschrunden bis hin zu den Austauschrunden der Datenschutzbeauftragten, die es ja gibt in verschiedenen Sparten, sei es aus der Kreditwirtschaft, sei es aus den Unternehmen, dass man da auch Austausch insgesamt hat, ERFA-Kreise und dergleichen, würde ja erstmal nicht bedient werden können, würde man das in Bonn zentralisieren. Und letztlich wäre wahrscheinlich die Konsequenz, und das höre ich auch immer wieder aus der Wirtschaft, dann müsste der Bundesdatenschutzbeauftragte eben Dependancen in den Regionen aufmachen. Und da verstehe ich jetzt den Sinn nicht, warum soll ich etwas abbauen und es nachher wieder aufbauen? Ja, das ist dann jemand anderes, der es bezahlt, nämlich der Bund. Aber in dem Moment geht Kompetenz verloren. Es geht der Ansprechpartner verloren, weil eine große Behörde, wo ich anrufe und Hilfe brauche, wo ich eine Beschwerde einreiche, da habe ich nicht mehr den direkten Ansprechpartner. Das heißt, ich brauche dann, da hat derjenige auch viel mehr auf dem Tisch als andere, als es vorher der Fall war, wenn man es regional sieht. Und ich hätte da so ein bisschen Sorge, dass insgesamt das Beschwerdemanagement, aber auch dieser Austausch und auch die Idee, die in der Grundverordnung ja verankert ist bei unseren Aufgaben, dass wir sensibilisieren und beraten sollen, dass das halt in dem Umfang so nicht mehr stattfindet. Ich glaube, auch das Verwaltungsverfahren würde sich verändern, während wir heute in den Austausch gehen und wenn mal eine Beschwerde vorliegt, auch man eher mal in das Gespräch kommt, würde vieles vielleicht schriftlich erfolgen, weil es schneller geht, später irgendwann mal, wenn wir mal in die Zukunft blicken, mit KI-Unterstützung. Aber wir würden dann eine etwas andere Art des Verwaltungsverfahrens haben, als wir es heute haben. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, ob es dem Datenschutz zuträglich ist an der Stelle. Wenn man ihn zurückschrauben möchte, ist das sicherlich ein Weg, das so zu machen. Aber ich glaube halt, dass wir ganz viel auch den Bürgern an Rechten nehmen würden oder Einschränkungen bieten würden. Und also ich sehe auch den Sinn tatsächlich nicht der Entbürokratisierung, sondern ich würde jetzt eher in der anderen Lösung ein Bürokratiemonster sehen. Das wäre für mich so die Konklusio daraus. Deswegen bin ich da eher etwas zurückhaltend, was die Zentralisierung angeht. Über die Bündelung, da gibt es sicherlich Modelle, die man sich anschauen kann. Man sollte in dem Moment auch mal schauen, wo sind denn eigentlich die wirklichen Beschwerden? Wo drückt der Schuh die Wirtschaft am meisten? Das sind ja Punkte, die man sogar lösen kann, auch relativ gut lösen kann, wo es ja auch schon erste Ansätze gäbe, dass man da einfach auch schaut und nicht einfach alles umkrempelt, weil es einfacher ist. Muss nicht sein, dass es wirklich einfacher ist. Das mag in der Vorstellung erstmal so sein, aber in der Praxis stelle ich es mir schwierig vor.
Ja, das ist so, dass das Narrativ in der Politik ist ja, wenn es weniger sind, dann ist es einfacher. Ne? Also so denkt man ja zum Teil scheinbar.
Ja, aber ist das, überleg doch mal, Tobi, wir bleiben ja der nicht öffentliche Bereich. Der öffentliche Bereich bleibt bei uns. Und wir haben ja Fragen im Datenschutz. Es gibt noch eine Verfassung, ja. Nein, aber der öffentliche Bereich des Datenschutzes verbleibt ja bei uns. Das heißt, wir müssen uns ja trotzdem zu Themen abstimmen. Es wird ja nicht so sein, dass quasi eine Stimme sagt, so läuft's jetzt. Von daher halte ich das für zu kurz gedacht. Und auch die Frage Abstimmungsmechanismen, was ist, ich meine, die Fälle, wo man jetzt sagt, okay, da ist eine Verbindung zur Bundesnetzagentur, was passiert denn? Die kann sich an das Bundesland wenden und die Leute wissen aber auch, wie man da wo agieren kann. Das wäre ja nur sinnvoll, also an der Stelle, dass man da, diese Abläufe, wir sind das ja gewohnt, dass wir uns abstimmen, auch mit Blick auf die europäischen Verfahren, die wir haben. Also da gibt es ja Prozesse, auf die man zurückgreifen kann letztlich. Deswegen, auch da sehe ich noch keine Vereinfachung. Aber es wirkt auf den ersten Blick. Wir sind ja auch nicht die Einzigen. Also ich habe jetzt auf einem Kongress gehört, dass zum Beispiel dass die statistischen Landesämter auch zurückgebaut werden sollen und das Statistische Bundesamt sozusagen als zentrale Anlaufstelle fungieren soll. Ich habe es jetzt nicht verifiziert bekommen, aber das passt schon in diesen Zeitgeist, den wir aktuell haben, alles möglichst irgendwie zu zentralisieren. Und dann ist mir für mich die Frage, ich finde den Föderalismus sehr wichtig, wo soll der denn dann bleiben?
Ja, wenn du in drei Stichworten die Bedeutung des Datenschutzes unterstreichen müsstest, welche drei Stichworte wären das?
Das ist gut, das ist eine sehr gute Frage. Das ist einmal, ich habe einen Vertrauensanker im Datenschutz. Der Datenschutz ist für mich, was der Seemannsknoten für den Seefahrer ist, also das Basic-Set, was man beherrschen muss. Und Datenschutz ist informationelle Selbstbestimmung.
Das ist griffig und das hat schon gut geklappt, deswegen können wir mit der Blitzrunde gleich weitermachen. Also 10 kurze Fragen mit der Bitte um eine ganz kurze und prägnante Antwort. Erstens, welche Fehler entschuldigst du am ehesten?
Solche Fehler, die menschlich sind. Wo gehobelt wird, fallen Späne.
Wer oder was hättest du gern sein mögen?
Ich wäre gerne Tanzlehrerin geworden.
Deine historische Lieblingsgestalt?
Ist Elisabeth Selbert, eine Mutter des Grundgesetzes, die die Gleichberechtigung ins Grundgesetz gebracht hat.
Die Lieblingsheldin der Wirklichkeit?
Tja, das ist schwierig. Das sind die Menschen, die mir meinen Weg ermöglicht haben, aber die auch Menschen in meinem Umfeld unterstützt haben und natürlich Pflegekräfte und Feuerwehrmänner und Frauen.
Deine Lieblingstugend und du hast die Wahl zwischen Weisheit, Tapferkeit, Mäßigung oder Gerechtigkeit?
Gerechtigkeit.
Dein Lieblingsartikel in der DSGVO?
Artikel 5.
Was hast du am 15. Dezember 1983 gemacht?
Ich habe definitiv noch nicht an den Datenschutz gedacht, sondern wahrscheinlich Weihnachtssachen gebastelt.
Der wichtigste historische Erfolg des Datenschutzes?
Da bleibt für mich als Hesse nur 1970 das erste Datenschutzgesetz der Welt.
Ja, da nach wie vor. Und das wichtigste Thema im Datenschutz im Jahr 2030?
Datenschutz, Cybersicherheit und Digitalisierung sind ein unschlagbares Team.
Dein Motto?
Dranbleiben, gerade dann, wenn es schwierig wird, sowie einfach machen. Und mein Glas ist immer halb voll.
Ja, vielleicht abschließend noch ein kleiner, kurzer Themenblock, was wir auch schon zum Teil angesprochen haben, also direkte Beratung vor Ort, Start-up-Beratung. Was macht ihr? Also Vereine haben wir im Prinzip schon adressiert. Bei den Startups, was habt ihr da auf der Schiene?
Da haben wir bisher noch nichts auf der Schiene. Wir sind bisher nur mit der IHK im Austausch, aber wir haben es in petto, weil wir sind in der Planung, uns fehlten nur bisher die Kapazitäten, weil wir noch andere Sachen vorziehen mussten. Da was in der Richtung aufzubauen, weil ich glaube, dass wir da im Land einen ganz guten Beitrag leisten könnten dazu, dass der Datenschutz nicht so schwer wird, wenn man einsteigt, sondern erträglich wird. Ich finde da das Vorbild bei euch oder auch bei den Berliner Kollegen sehr gut, dass man so eine Art Startup-Beratung macht. Dazu mussten wir jetzt nur erstmal unsere anderen Baustellen, die ich jetzt mal in Anführungsstrichen setze, lösen, damit wir weiter mit neuen Projekten arbeiten können.
Ja, an der Stelle, das hatten wir ja auch schon mal angedacht, gerne auch so eine Art Dozentenaustausch. Also unser Beratungszentrum kann auch mal zu euch kommen und andersrum. Also das wäre vielleicht auch eine schöne Sache.
Das Angebot nehme ich sehr gern an. Vor allen Dingen finde ich, dass der Austausch auch untereinander, den Aufsichtsbehörden, die Arbeit auch verbessert, nochmal noch ein Stück besser unseren fachlichen Austausch und thematischen Austausch. Deswegen nehme ich das Angebot sehr gern an, würde auch im Umkehrschluss sozusagen gerne die Möglichkeit einräumen, wenn ihr Interesse an Dozenten habt, auch, dass wir da einen Länderaustausch machen.
Sehr schön.
Ja.
Ja, und vielleicht abschließend noch ein Punkt, ein neues Format, das es so früher noch nicht gab und jetzt seit, ich weiß gar nicht, ein oder zwei Jahren, musst du gleich sagen, zwei Jahren, nämlich den Mitteldeutschen Datenschutztag. Erklär mal.
Ja, das war ganz witzig. Das war eins der ersten Projekte, die ich in Angriff genommen habe, weil ich kam ja aus Hessen und da haben wir den Rhein-Main-Datenschutztag schon gehabt, der jetzt heute Rhein-Main-Saar-Datenschutztag heißt. Und wir hatten euch als Vorbild mit eurem Herbstgespräch und haben gesagt, ich fände es ganz wichtig, bevor ich alleine was in Magdeburg mache, in Sachsen-Anhalt, ich möchte gerne mit meinen Kollegen was zusammen machen. Und dann habe ich die angestiftet, dass wir zusammen den Mitteldeutschen Datenschutztag machen. Was ich damals noch nicht wusste, es gibt auch einen Mitteldeutschen Digitalisierungstag. Und wir touren gegenleicht durch alle drei Bundesländer. Also wir gehen jedes Jahr in ein neues Bundesland. Nächstes Jahr sind wir in Sachsen. Und haben so das auch geschafft, dass ein Netzwerk aufgebaut wird zwischen den behördlichen Datenschutzbeauftragten. Wir sind im Moment noch im öffentlichen Bereich thematisch im Wesentlichen. Es sind auch Themen für nicht öffentlichen Bereich. Das wird auch noch ausgebaut werden. Aber wir haben erstmal gesagt, wir starten im öffentlichen Bereich, weil wir da auch für die Verwaltung und die Digitalisierung der Verwaltung ganz viel Austauschbedarf sehen. Man darf ja nicht vergessen, so ein Datenschutzbeauftragter in der Behörde sitzt da in der Regel alleine. Selten sind das zwei Menschen. Und da ist es natürlich für die ganz toll gewesen, dass sie jetzt auch eine Austauschplattform hatten und der Mitteldeutsche Datenschutztag hat dazu geführt, dass zum Beispiel die Stadt Halle gesagt hat, wir machen jetzt für die Stadt Halle einen Datenschutztag. Auch nochmal, wo wir Themen, die gerade speziell die Stadt Halle betreffen, aufrufen, wo auch noch andere eingeladen waren. Und so baut sich dann jetzt Stück für Stück so eine Entwicklung auf, dass man in den Austausch geht, Netzwerk aufbaut und über diese sonstigen Austauschkreise, die natürlich mit der Aufsichtsbehörde hinaus auch bestehen, noch weitere Austauschmöglichkeiten hat. Und das ist gerade jetzt in dieser sehr schnellen Zeit, wo ganz viele neue Themen aufkommen, ganz wichtig, weil man da Datenschutzfragen auch frühzeitig klären kann und weiß, ich kann den oder den mal anrufen und fragen, wie sieht's denn aus? Und der Mitteldeutsche Datenschutztag, den gab es vorher noch nicht, auch in der Art noch nicht. Es gab kein Format, was jetzt diesen Bereich abgedeckt hätte. Und wir haben auch, was wir dann festgestellt haben, eine mitteldeutsche Stimme im Datenschutz. Und das ist auch eine gute Erkenntnis gewesen. Und es macht auch Spaß, mit den Kollegen zusammenzuarbeiten, Herr Melzer und Frau Hundert. Wir sind da ein gutes Team und freuen uns auch schon auf den nächsten, der dann nächstes Jahr in Dresden stattfinden wird.
Klasse, vielen, vielen Dank. Und nachdem wir jetzt, ja, ich überlege gerade, das war ja in Folge 4, ne, wir starteten sozusagen im echten Norden, waren dann kurz in Baden-Württemberg, sind dann nochmal nach oben gesprungen, nach Hamburg. Jetzt sind wir beim Mitteldeutschen Datenschutztag. Da bin ich mal ganz gespannt, wer in Folge 5 kommen wird. Die Zuhörenden, ja, werden es verfolgen. Vielen, vielen Dank, liebe Tine Rost. Das war ein tolles Gespräch, spannend. Und das war es mit dem extra Folge 4. Vielen Dank.
Ich danke dir, Tobias.